Mittwochabend, Maischberger die Woche, in der Woche die erste in der neuen Normalität mit diesen Gästen.
Es wäre doch deprimierend, wenn wir, weil wir zu schnell zu viel wollen, wieder zu Einschränkungen zurückkehren müssten, die wir alle hinter uns lassen wollen.
Sind die umfassenden Lockerungen riskant oder gehen sie nicht weit genug? Tausende Menschen demonstrierten am Wochenende gegen die Corona-Beschränkungen. Darunter auch Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker. Könnten die Proteste gefährlich werden? Lange waren die deutschen Grenzen zu. Jetzt sollen sie vorsichtig geöffnet werden. Wie das funktionieren soll, dazu im Studio Bundesinnenminister Horst Seehofer. Drohender Absturz, die Wirtschaft fordert Milliardenhilfen und eine Aufweichung der Klimaziele. Sind Arbeitsplätze jetzt wichtiger als der Umweltschutz? Fragen an die Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Sie erklären, kommentieren und diskutieren. Der Kabarettist Matthias Richling, die Wissenschaftsjournalistin Pia Heinemann und der Autor und langjährige ARD-Moderator Ulrich Wickert.
Einen wunderschönen guten Abend und schön, dass Sie uns zusehen. Schön, dass Sie heute hier sind. Herr Wickert, aus Hamburg hierher kommend. In Hamburg gibt es auch schon viele Lockerungen. Wie beobachten Sie das? Sind die Menschen diszipliniert oder sind die sorglos geworden plötzlich?
Naja, sie sind schon ein bisschen undiszipliniert. Also wenn man das Gefühl hat, man geht an den Elbstrand, dann ist das wie immer. Oder man geht auf die Alsterwiesen, dann sagt man sich, könnten Sie nicht ein bisschen vorsichtiger sein? Auf der anderen Seite kann ich dann auch wieder Leute verstehen, die sagen, in Hamburg hat es jetzt gerade noch mal 5 oder 6 zusätzliche Infektionen gegeben. Es ist doch bei einer 1,5 Millionen Stadt relativ wenig.
Mhm. Und was denken Sie? Ist es wenig oder viel? Ist Ihnen wohl dabei? Fanden Sie das richtig, diese harten
Maßnahmen? Mir ist bei dieser ganzen Geschichte nicht wohl, selbst wenn ich rausgehe. Aber ich halte mich zurück und sage, lieber doch nicht so viele soziale Kontakte. Aber das ist vielleicht das, was mich persönlich betrifft.
Hat der Staat es denn richtig gemacht, uns so einzuschränken, Ihrer Meinung nach?
Ja.
Das war ein klares Ja. Herr Richling, wie lautet Ihre Antwort? Sie dürfen ja nicht auf die Bühne gehen. Sie wären bestimmt heute irgendwo auf einer Bühne.
Das ist richtig, ja. Aber ich muss vorwegschicken, bevor ich dir die Antwort gebe, dass ich sage, ich hänge keiner Verschwörungstheorie nach, obwohl es sehr schwierig ist. Denn die offensichtlichste ist auch sehr schwer zu bestreiten, dass nämlich Frau Merkel im Verbund mit den Chinesen den Virus in die Welt gesetzt hat, um endlich wieder auf 40% zu kommen. Aber das ist wissenschaftlich nicht tragbar. Und zweitens leugne ich auch nicht das Virus. Aber ansonsten muss ich sagen, im Gegensatz zu Ulrich Wickert, nein.
Die Maßnahmen waren zu hart, Ihrer
Meinung
nach?
Die waren viel zu hart. Sagen wir so, wir sind ja in der Satire Reflektor der gesellschaftlichen Gegebenheit. Und ich möchte jetzt nicht aus mir heraus sagen, die waren zu hart, sondern aus den Gesprächen, die ich geführt habe. Und es waren doch mehrere Dutzend, weit über 100 Gespräche aufgrund der Absagen, die ich wie viele Kollegen hatte, sind die Leute wirklich entsetzt und wütend. Also ich kenne nicht einen, obwohl die Umfragen sagen, 90% sind dafür. Die sagen, wie die Maßnahmen müssen weitergehen und so weiter. Womit hängt das zusammen? Das hängt natürlich mit einer Informationspolitik zusammen, die sehr widersprüchlich ist. Sowohl von in Anführungsstrichen wissenschaftlichen Instituten wie dem Robert-Koch-Institut, Herrn Wieler und so weiter, der in einer Woche so sagt, in der nächsten Woche der sagt und so. Also gibt es gesellschaftliche Entwicklungen, die sehr bedenklich sind und die Gesellschaft spalten.
Also wenn jetzt gleich der Innenminister kommt, Horst Seehofer, der ja gleich hier sein wird, dann würden Sie sagen, auch er, der sagt, das Virus ist gefährlich, hat nicht recht?
Ich sage nicht, dass es nicht gefährlich ist. Weißt du, es geht nicht darum, dass es nicht gefährlich ist, sondern es geht darum, gibt es noch etwas anderes wie diesen Virus? Gibt es noch etwas anderes außer die Virologen? Gibt es nicht auch eine gesellschaftlich-psychische Situation, eine wirtschaftliche Situation? Was wäre gewesen? Ich gebe ein kurzes Beispiel, um es deutlich zu machen. Wir sagen, dieser Virus ist gefährlich und das Gesundheitssystem wird überlastet. Wir rechnen mit, ich weiß nicht, wie viele Millionen Infizierten, ungeachtet der Tatsache, dass wir vor 2 Jahren 10 Millionen Infizierte bei der Virusgrippe gehabt haben und 26.000 Tote etwa. Wir sagen also, das ist nicht zu verkraften. Jetzt nehme ein Beispiel und sage, auch das ist sehr schwer vorherzusagen. Wir haben eine Erdbebenwarnung fürs Bodenseegebiet, um den gesamten Bodensee herum. Wir rechnen mit 3 Millionen Schwerstverletzten und vielen 10.000 Toten. Das kann das Gesundheitssystem nicht verkraften. Wir wissen aber nicht, wann das Erdbeben kommt. Kommt es heute, kommt es in 2 Jahren? Also müssen von jetzt an alle, die ums Bodenseegebiet wohnen, in Zelten wohnen, ihre Häuser verlassen, damit sie ja nicht verletzt werden. Mhm. Und so ist das hier für diejenigen, die die Informationen vom RKI, von der Regierung wahrnehmen, so ist die Reaktion jetzt für die Leute.
Ein Erdbeben, Frau Heinemann, das man prognostiziert, das aber so nicht eintritt und am Ende aber alle verscheucht und das Land stilllegt, ist das angemessen? Oder verstehen Sie, was Herr Richtling da sagt?
Ich finde den Vergleich nicht ganz passend.
Aha. Warum denn nicht?
Naja, bei dem Virus wussten wir ja, dass etwas kommt. Und wir haben entsprechend gesehen, dass in Deutschland viele Leute betroffen waren. Es war da, das Virus. Das Erdbeben war jetzt noch nicht da.
Nein, es könnte kommen. Sie sagen,
genau.
Wir wissen,
Entschuldigung.
Aber hier wusste man ja, dass es kommt.
Es kommt.
Es war, ja
es kommt, es war da. Es gab ein exponentielles
Erdbeben,
Wachstum.
Zum Beispiel für Frau Heinemann, gibt es Erdbebenwarnung?
Ich will
nicht,
Frau Heinemann?
Soll ich nicht durcheinander sprechen, bitte.
Genau, danke schön. Also es gab das Virus, es kam, wir haben Bilder aus Wuhan gesehen, wir haben Bilder aus Bergamo gesehen, wir hatten ein exponentielles Wachstum und wir mussten etwas tun.
Gut, aber
Moment, Herr Wieler, wenn ich Sie zitieren
darf. Und dann
ist die Gefährlichkeit so groß, weil das ist ja das, was Herr Richtling auch gerade gesagt hat. Es ist wie ein Grippevirus, da sind 25.000 Menschen gestorben in einer Saison. Und das,
Nein, das ist natürlich aber nicht wie ein Grippevirus. Ein Grippevirus kennen wir. Wir haben gegen Grippe Impfstoffe, die wir einsetzen können, um Risikogruppen zum Beispiel zu schützen, was wir machen. Wir lassen jedes Jahr impfen. Aber das Virus, was jetzt gekommen ist, kannten wir nicht. Und wenn jetzt immer gesagt wird, naja, da sterben ja nur die Alten.
Ja?
Sperren wir die doch weg, leben wir doch weiter. Dann übersieht man, dass wahnsinnig viele von denen, die an Covid-19 erkrankt sind, hinterher sehr schwere Folgeschäden haben.
Ja.
Hinterher möglicherweise ihr Leben lang auch Lungenschäden haben. Ja. Wirklich nicht einfach nur eine Grippe haben, von der sie wieder genesen können. Und das ist, finde ich, durchaus angemessen, dass die Regierung dann sagt, erstens, dieses Virus kommt, wir gehen in diese Phase, wir machen dicht, wir versuchen es unter Kontrolle zu bekommen, wir haben es jetzt unter Kontrolle und wir lockern. Ich finde, das ist wirklich angemessenes Verhalten.
Das kann ich will mal so weit folgen, aber mit der Prämisse, dass mir das uns bekannt ist, ob es stimmt oder nicht, wie die Spätfolgen sind, wissen wir ja auch, dass jeder zweite Satz von Lothar Wieler ist vermutlich, wir wissen nicht, wahrscheinlich.
Chef des Robert-Koch-Instituts.
Robert-Koch-Institut. Ja. Wenn wir jetzt sagen, wir wissen uns bekannt, 80% der Infizierten merken es gar nicht, ist für sie ein Schnupfen oder noch nicht mal. Und die anderen 20 haben auch nicht so drastische...
Ja, aber wir haben ja doch in Italien Dinge gesehen, wo wir gesagt haben, das ist entsetzlich, da starben die Leute. Da war dann die Frage, sollen wir den oder den beatmen? Und das sind die Dinge, die natürlich uns auch motiviert haben, etwas zu tun. Und ich bin der Meinung, ja, die Regierung hat es richtig gemacht. Sie hat es nur zu spät gemacht.
Aber
die hätte es schon im Februar die Grenzen zumachen. Dann wären die Leute aus Ischgl gar nicht mehr.
Das kann schon sein. Aber das ist zu breit, das zu vergleichen. Italien hat ein Durchschnittsalter von 81 Jahren, von denen, die gestorben sind. Die haben
das ist bei uns genauso. Aber die Bilder, die wir gesehen haben und die Probleme, die uns bewegt haben, war, wir wollen den 81-Jährigen nicht mehr beatmen, damit wir den Arzt, der vielleicht 50 ist, beatmen können. Das heißt, das sind sehr viel schwierigere Entscheidungen, auch ethischer Art, die nicht zu vergleichen sind mit ihrem Bodensee oder
aber
mit der Grippe.
Ja, schön, aber was ich halt dann vermisse ist, gut, es werden jetzt die Corona-Toten gesehen oder Corona-Infizierten gesehen. Haben wir jemals von Herrn Wieler gehört, dass er zum Beispiel die Kollateraltoten aufrechnet?
Was sind das? Das sind
das nicht seine Aufgaben?
Die sich umbringen, weil sie nicht mehr weiter wissen. Ich allein kenne 2 Fälle von Unternehmern, die sich umgebracht haben. Ich kenne viele Leute, die wegen Herzbeschwerden, wegen Krebsbeschwerden nicht ins Krankenhaus gehen, eventuell gerettet werden können, weil sie Maßnahmen bekämen und aber das nicht erreichen, weil sie sich nicht hineintrauen, weil sie sich krank werden. Ist es also wirklich richtig, die Gesellschaft oder die Wirtschaft zu ermorden, damit wir alle möglichst wenig Corona-Infizierte haben?
Das ist die Frage. Ich bin mit Ihnen einverstanden, dass ich sage, es gibt natürlich nicht nur die Corona-Virustoten, sondern es gibt eben auch Leute, die aus anderen Gründen dann aus dem Leben scheiden. Es gibt eine sehr interessante Untersuchung eines alten französischen Soziologen, der über Selbstmord gearbeitet hat, und Eric Durkheim. Und der hat eben gesagt, Der Selbstmord nimmt zum Beispiel dann zu, wenn die Leute in Arbeitslosigkeit kommen.
Ja.
Das sind Dinge, die wir auch berücksichtigen müssen.
Werden Sie denn berücksichtigt, Frau Heinemann? Das würde mich interessieren. Sie haben ja die Studien auch im Blick, genau wie eben alle Kollegen, die Wissenschaftsjournalisten sind. Sie haben ja Biologie studiert, Sie haben Journalistik studiert. Sind diese sogenannten Kollateralschäden irgendwo in einer Statistik oder in einer Erfassung schon aufgetaucht oder kann man nur schätzen?
Im Moment gibt es nur Schätzungen dazu. Mhm. Man muss aber auch sagen, durch die Maßnahmen und die Zeit, die wir uns auch ein bisschen dadurch erkauft haben, dass wir Lockdown gemacht haben, wurden Krankenhausbetten ja geschaffen. Es wurden Intensivbetten geschaffen, es wurden Beatmungsplätze geschaffen, um auf die zusätzlich kommenden Corona-Toten, Plätze zu schaffen und sozusagen die normalen Kranken, die Krebskranken, die Herzinfarktpatienten, um die alle auch weiter zu behandeln. Es ist ja so, dass vor allen Dingen elektive, also verschiebbare Operationen verschoben wurden. Also nicht die wirklich dringend notwendigen Krebserkrankungen. Krebs-OPs wurden weitergemacht. Und es wird jetzt im Moment erhoben, was denn jetzt wirklich, ob es wirklich zu Todesfällen kommt, dadurch, dass wir Corona-Todesfälle zusätzlich auch noch haben.
Ich habe eine Frage. Warum reden wir jetzt gerade darüber, Herr Wickert? Ja. Bis hierher war die Zustimmung und in den Umfragen ist sie immer noch da, der Bevölkerung auch zu den harten Maßnahmen sehr groß. Rekordverdächtige, 80% wurden da gemessen, immer noch sehr hoch. Es fangen ein bisschen an, die Zahlen runterzugehen, aber was man vor allem jetzt sieht, es gehen die Leute auf die Straße. Im Verhältnis zur Bevölkerung, nicht viele, aber wenn dann plötzlich auf dem Cannstatter Wasen 10.000 stehen, ist das eine Menge Mensch. Was passiert da? Verlieren die Leute die Geduld ihrer Meinung nach? Oder ist es einfach so, dass sie überdrüssig sind? Wie erklären Sie sich das?
Also wenn ich mir angucke, was für Leute da hingehen, das ist ja eine unglaubliche Mixtur von Leuten. Das sind auf der einen Seite Impfgegner. Ich verstehe Impfgegner nicht, aber das sind eben Leute, die Gründe haben, weil sie sagen, ich möchte nicht geimpft werden oder dass meine Kinder geimpft werden. Es sind sicherlich auch AfD und Rechtsradikale. Es ist eine große Mixtur von Leuten, die einfach protestieren wollen. Mhm. Und ich glaube, die nutzen diesen Moment aus, dass sie sagen, wir haben sozusagen die Schnauze voll von den Dingen, die uns verboten werden. Mhm. Das heißt, sie sehen das nicht ein und sie sehen aber auch jetzt, dass sie eine große Aufmerksamkeit bekommen.
Okay. Es tauchte das Wort Spinner auf.
Ja, eben, das würde ich doch stark widersprechen. Wir müssen uns davor hüten. Natürlich sind bei solchen Demonstrationen auch AfDler dabei und Linksradikale. Aber man muss sich wirklich dafür hüten, dass es nicht in einen Topf geworfen wird und dass diejenigen, die wirklich, vergleichsweise mit Stuttgart 21, ich komme ja aus Stuttgart, Demonstrationen, wo Leute dann insgesamt als Rechtsradikale eingestuft werden. Und das ist einfach nicht wahr. Ich kenne Leute, die bei der Demonstration in Stuttgart dabei waren und die große Masse sind wirklich besorgt und wirklich paralysierte Bürger, die mit Rechts- oder Linksradikalen nichts zu tun haben. Das muss man einfach sehen. Und das wird noch sehr viel stärker werden. Und wenn wir heute 10 Millionen Kurzarbeiter haben, also das sind ja Arbeitslose mit der Option auf Wiedereinstellung, aber wenn die Betriebe alle pleite gehen, dann werden wir 5 Millionen Arbeitslose haben. Und dann wird das noch sehr viel mehr werden an Demonstrationen. Und das ist nicht einfach zu sagen, ach, die sind rechts oder AfD. Das ist, so leicht ist es nicht. Und ich finde das schon, man soll das ist so ein blöder politischer Satz, aber es ist nicht ernst genug zu nehmen. Und man macht deutlich, was ich vorhin gesagt habe, dass die Leute einfach in ihrer Grundinformation, die sie sich erhoffen, vom Robert-Koch-Institut zu bekommen und so weiter, eben immer wieder in andere Richtungen. Ich sage nur zwei Beispiele.
Ich würde gerne das Robert-Koch-Institut tatsächlich später noch mal vertiefen, bitte, ja. Aber tatsächlich
es war mir jetzt nur wichtig zu
bei
sagen,
den Demonstrationen
weil die
Grundinformation, bleiben.
Siehe Masken, einmal war es nicht nötig. Dann, weißt du, durch die ganzen Wochen war die Information sehr unterschiedlich in den Wochen,
Würde ich gerne wirklich nachher nochmal drauf kommen, würde bei den Demonstrationen bleiben wollen, bei der Einschätzung auch deshalb, weil es ein Thema ist, natürlich für den Bundesinnenminister, der für die Sicherheit in diesem Land auch zuständig ist. Und wir haben uns die Einschätzung eines Extremismusforschers geholt über diese Demonstration und über das Gefahrenpotenzial. Matthias Quent sagt etwas dazu.
Wir haben in vielen Städten gesehen, dass Rechtsextreme diese Demonstrationen vereinnahmen, sich an die Spitze stellen. Deswegen muss man schon jetzt sehr genau hinschauen, was hier passiert. Was in anderen Ländern schon passiert ist, zeigt, dass da auch durchaus ein terroristisches Potenzial schlummert.
Viele Fragen an diesem Tag, an eigentlich den Mann des Tages, an den Bundesinnenminister Horst Seehofer. Schön, dass Sie da sind, Herr Seehofer. Was Matthias Quent sagt, das Potenzial, was auch in diesen Demonstrationen schlummern könnte, hätte terroristisches Potenzial. Welche Erkenntnisse haben Sie dazu?
Also so weit würde ich nicht gehen. Ich habe immer die Position vertreten, wenn die Menschen wegen Sorgen und Problemen auf die Straße gehen, muss man das grundsätzlich ernst nehmen. Natürlich nutzen auch Chaoten und Extremisten solche Situationen. Aber ich würde jetzt daraus noch keine Gefahr für unsere demokratische Stabilität ableiten. Und ich erwarte sie auch nicht.
Es gibt auch einen Kardinal, einen katholischen Kardinal, der ebenfalls der Meinung ist, Corona sei nur ein Vorwand, der eine Weltregierung begründen soll. Wie hinterlässt Sie das?
Wenn von einem Kardinal stammt, kann ich dem nicht zustimmen.
Der war mal in Bayern unterwegs.
Ja, trotzdem. Ich bin gläubig, aber dieser Aussage glaube ich nicht.
Wie kommt er darauf? Oder was?
Ich kann es Ihnen nicht erklären. Es gibt so viele solche Theorien aus verschiedenen Richtungen. Ich will vielleicht einmal das reduzieren auf das eigentliche Problem, das ernst genug ist. Wir haben es mit einer Pandemie zu tun. Mit keiner Erscheinung in Deutschland oder Europa, sondern weltweit, in weit über 180 Staaten. Zum Teil noch viel, viel schlimmer als bei uns, wenn ich an die Vereinigten Staaten, an Russland denke. Das Zweite ist, es ist unzweifelhaft ein gefährliches, aggressives Virus. Und in einer solchen Situation weiß jeder, der mit solchen Dingen zu tun hatte, und ich hatte schon oft in meinem Leben, auch als früherer Minister in Gesundheit und Landwirtschaft mit solchen Dingen zu tun, gibt es ein eisernes Gesetz, nämlich die Quelle zu identifizieren und die Infektionskette zu unterbrechen. Und genau mit dieser Strategie hatten wir in Deutschland in dem Zusammenwirken Bund und Länder und mit der Disziplin der Bevölkerung einen großen Erfolg, den wir auch mal festhalten sollten. Wir hatten Zeiten vor einigen Wochen mit einigen tausend Infektionen an einem Tag. Wir sind jetzt runtergekommen auf einige hundert. Das ist, früher sagte man Seuchenbekämpfung, in der Seuchenbekämpfung ein Riesenerfolg. Und deshalb können wir uns jetzt Lockerungen leisten, ohne in die Gefahr zu kommen, dass wir in einen Rückfall kommen. Und wenn wir so diszipliniert bleiben, überwiegend, ganz überwiegend ist die Bevölkerung diszipliniert, werden wir weiter lockern können. Und wenn ich in meinem Bereich auf die Grenzen schaue, haben wir die gute Aussicht, dass wir Mitte Juni auf Grenzkontrollen zu unseren Nachbarn verzichten können.
Das ist mein zweiter Punkt. Mein erster ist tatsächlich der Widerstand, der sich auf der Straße, in Internetforen, aber auch bei Ihnen im Ministerium bildet. Es gibt Sie grinsen schon und wissen, was jetzt kommt, aber es ist eigentlich gar nicht komisch. Es gibt einen Mitarbeiter der Abteilung Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz. Er verschickt einen Brief. Darin stehen solche Sachen wie, es gibt eine gravierende Fehlleistung des Krisenmanagements. Er schreibt, die Corona-Krise erweist sich wohl als Fehlalarm. Er schreibt, dieser Staat hat in der Corona-Krise geradezu in grotesker Weise versagt. Die Reaktion von Ihnen ist, Sie haben ihn von der Dienstpflicht entbunden. Heißt, Sie haben Kritik mundtot gemacht in Ihrem Ministerium?
Schön langsam. Ich habe 80.000 Beschäftigte und diese Beschäftigten wissen durch viele Personalversammlungen, dass ich abweichende Meinungen absolut akzeptiere. Bei uns wird niemand oder hat niemand mit Konsequenzen zu rechnen, weil er eine andere Meinung vertritt als die Spitze des Hauses. In dem Fall ist das Problem, dass der Mitarbeiter offensichtlich die Infrastruktur und den Briefkopf des Ministeriums verwendet hat, auch nach außen, aber auch innerhalb der Ministerien, und damit den Eindruck erweckt hat, als wäre das die Linie des Bundesinnenministers. Ich habe eine ganz andere Linie, vertrete auch diese Positionen nicht. Und das Problem ist nicht die abweichende Meinung, sondern die Nutzung der Innenministeriumsinfrastruktur. Das konnte man ja heute lesen, dass ein angeschriebener Professor der Meinung war, das ist der Wunsch des Bundesinnenministeriums, dass ich mich äußere. Und das war nicht der Fall und das geht natürlich nicht.
Das erklärt, dass Sie ihn von der Dienstpflicht entbunden haben, aber das ist noch nicht eingegangen auf das Argument. Sein Hauptargument ist ja, dass die Gefahr des Virus überschätzt wird, dass die Maßnahmen überzogen sind, dass am Ende mehr sterben, durch die Maßnahmen als durch das Virus, zum Beispiel durch Kollateralschäden. Und dann hat er eine ganze Reihe von Medizinern angeführt. Einer davon ist jedenfalls einer, der auch die Kanzlerin berät. Er ist auch Teil dieser Leopoldina Universität, der Leopoldina und Chef der Pathologie in Heidelberg. Muss man denn das Argument ernst nehmen, egal ob es jetzt mit einem falschen Briefkopf kam oder nicht?
Jeden Tag, welche Position richtig ist, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse neu sind. Das erklärt ja auch, warum gelegentlich Wissenschaftler ihre Position ändern, weil die Erkenntnisse anders sind. Mein Arzt hat mir ganz am Anfang dieser Epidemie in Deutschland gesagt, wir wissen noch zu wenig. Und wir haben es mit einem typischen Erkenntnisprozess zu tun. Wir prüfen auch solche Dinge, aber ich kann die Meinung auch nach Prüfung nicht teilen.
Sie glauben nicht, es war ein Fehlalarm?
Nein, überhaupt nicht.
Sie glauben nicht, die Maßnahmen sind überzogen?
Nein, überhaupt nicht.
Sie glauben nicht, dass mehr Menschen sterben, weil Operationen verschoben werden zum Beispiel?
Nein, ich sitze dreimal in der Woche in dem Corona-Kabinett, im Bundeskabinett, in der Bundesregierung. Montag, Mittwoch, Donnerstag. Und dort wird ganz, ganz ernsthaft Argument für Argument gewogen. Diese Gesichtspunkte, wie steht es um die medizinische Versorgung der Menschen, die betroffenen Corona-Patienten, aber auch andere Patienten. Wir wägen ab mit Freiheitsrechten. Selbstverständlich, ich bin Verfassungsminister. Natürlich muss ich immer auch selber mich prüfen, kann ich unter dem Gesichtspunkt des Grundgesetzes Kontaktsperren, Ausgangssperren und solche Dinge auch verantworten. Und wir unterliegen ja auch der gerichtlichen Überprüfung. Es gibt ja auch Gerichtsurteile, die das eine oder andere aufheben.
Absolut,
Quarantäne, Lernöffnungen. Aber das ändert nichts an dem Grundbefund, dass wir es mit einem gefährlichen, aggressiven und potenziell tödlichen Virus zu tun haben. Und da ist meine Verantwortung als Mitglied einer Regierung, die Bevölkerung davor zu schützen.
Sie hatten eine Risikoanalyse auch in Ihrem Haus, die ja dann auch irgendwann mal publik wurde, wo dann unterschiedliche Szenarien einmal erklärt wurden. Und das schlimmste Szenario rechnete mit über 1 Million Toten. Kann es denn nicht umgekehrt so sein, dass Sie sich quasi an den maximalen Schreckensszenarien orientiert haben? Nein. Und nicht an einer mittleren Sicht, die dann eben möglicherweise weniger Unternehmensschließungen, Schulschließungen und alles zur Folge gehabt hätte?
Schauen Sie, das ist auch eine Expertise unter Einbeziehung von auswärtigen Experten. Und die hat in der Tat das Ergebnis gezeitigt, wenn der Staat überhaupt nicht handeln würde mit Gegenmaßnahmen, dass man dann mit 1 Million Todesfällen rechnen muss. Auch das prüfe ich für mich. Ich rede ja auch mit Experten und teile diese Meinung. Und deshalb habe ich mich sehr dafür eingesetzt, dass das klassische Mittel der Infektionsbekämpfung, nämlich die Unterbrechung von Infektionsketten zur Vermeidung von schweren Erkrankungen und Todesfällen, ergriffen wird. Und nachdem wir diesen Erfolg haben, wir sind noch nicht über den Berg. Die Kanzlerin hat recht, wenn sie davor warnt. Wir müssen weiter diszipliniert bleiben. Nachdem wir jetzt Erfolg haben, können wir das, was wir der Bevölkerung versprochen haben, lockern. Und jetzt Zug um Zug, je nach Bundesland, das ist auch die Freiheit der Bundesländer, überlegen, wann Schulen und so weiter. Wie es uns mit Experten geht, darf ich Ihnen mal an dem Fall von Herrn Professor Drosten schildern, den ich genauso schätze wie den Herrn Professor Wieler.
Inzwischen wahrscheinlich berühmteste Virologe Deutschlands.
Ja, aber der kann auch was. Wie der Herr Wieler auch. Die hatte ich ja zu mir ins Ministerium eingeladen. Und der Professor Drosten hat mir an dem Abend der ersten Zusammenkunft gesagt, Schulen zu schließen bringt keinen Mehrwert. Und er hat gesagt, wer diese Position vertritt, kann selbst keine Kinder haben, weil er nicht einschätzen kann, wie Kinder sich zu Hause am ganzen Tag dann verhalten, vielleicht sogar mit mehr Gefährdung, als wenn sie in der Schule sind. Den nächsten Tag war Ministerpräsidentenkonferenz. Der Herr Wieler ist von der Kanzlerin dazu eingeladen worden. Es war wirklich der nächste Tag. Ist ja alles überprüfbar jetzt durch die Öffentlichkeit. Und am nächsten Tag hat Herr Professor Wieler gegenüber dem Ministerpräsidenten die Position vertreten, dass er durchaus für die Schließung der Schulen ist. Und
das
zwar, ist aber
jetzt Wasser auf die Mühlen von Herrn Richling. Der sagt,
zwar,
Sie sagen
ja,
einen Tag
der,
das und das.
Der Herr, in dem Punkt würde ich Herrn Richling recht geben, aber nur in dem Punkt, dass bei Wissenschaft bei einer solchen neuen Herausforderung natürlich neue Erkenntnisse stattfinden und neue Erkenntnisse erfordern dann neue Haltungen, ohne dass man das dem Wissenschaftler vorwirft. Und da in der Ministerpräsidentenkonferenz war er auf der Position Schulen schließen, ja. Und zwar mit der Begründung, dass er mit einer Kollegin in den Vereinigten Staaten Kontakt hatte über eine Studie und deshalb hier neue Erkenntnisse und deshalb neue Haltung. Die Kanzlerin hat ihn natürlich darauf angesprochen und er hat dann erwidert, Sie sind doch auch Naturwissenschaftlerin und wissen, dass man mit neuen Erkenntnissen neue Haltungen einnimmt.
Nur diese Erkenntnisse natürlich steuern ein Land in einen nie dagewesenen Shutdown mit nie dagewesenen Konsequenzen für die Wirtschaft und die Menschen. Deswegen muss man.
Wenn wir heute immer noch bei täglich 7.000 Infizierten, Neuinfizierten wären, dann verstünde ich die Diskussion. Aber wir haben jeden Tag mehr Erfolg und ich hoffe,
vielleicht haben Sie zu viel Erfolg und jetzt kommen alle und sagen, Sie machen das zu schnell. Jetzt kommen wir langsam zurück ins Leben. Heute war der große Tag, wo es um die Grenzen ging. Ich habe es aber nicht ganz verstanden. Sie haben gesagt, die Grenzen werden schrittweise geöffnet. Ab Samstag gibt es weniger Kontrollen, zum Beispiel nach Frankreich. Aber richtig geöffnet wird sie erst in einem Monat. Das habe ich nicht verstanden. Heißt das jetzt, wenn ich jetzt über die Grenze fahre, darf ich das? Ja oder nein? Ohne triftigen Grund?
Gesperrt sind die Grenzen ja nie gewesen.
Na ja.
Wir haben kontrolliert, in voller Abstimmung mit unseren Nachbarn. Und haben von Anfang an gesagt, Berufstätige, Güterverkehr und triftiger Grund sind nach wie vor berechtigt. Wir wollten ja nicht das ganze Wirtschaftsleben zum Liegen bringen.
Was ändert sich denn jetzt am Samstag?
Und jetzt ändert sich am Samstag, dass wir nicht mehr an einzelnen Grenzübergängen kontrollieren, also kanalisiert, sondern an allen Grenzübergängen den Übertritt erlauben, erstens. Zweitens nicht so systematisch und dicht kontrollieren wie in den letzten Wochen, sondern durch Stichproben. Und drittens auch einige Fälle jetzt unter triftigen Grund subsumieren, die wir in der Vergangenheit nicht über die Grenze gelassen haben. Zum Beispiel Lebenspartner, wenn Sie das glaubhaft darstellen können, einigermaßen glaubhaft.
Schwierig ohne ja, Dingsterschein.
Jetzt gehört ein bisschen ein Fingerspitzengefühl dazu und das hat unsere Polizei.
Das so. Hoffen wir. Aber ja, trotzdem habe ich es nicht verstanden.
Das ist jetzt die
Lösung. Aber warum machen Sie da nicht gleich ganz auf?
Eben, die Frage drängt sich ja auf und deshalb bin ich ja da, dass man das auch erklären kann. Warum machen wir nicht gleich auf? Weil jetzt in den nächsten Wochen in allen Bundesländern und in unseren Nachbarländern Lockerungen stattfinden. Bei den Schulen, bei den Gaststätten, bei den Hotels. Und jetzt, das war immer unsere Strategie, wir lockern Schritt für Schritt und schauen uns da an, hat das Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen? Und so gehen wir jetzt vor. Wir schauen uns genau an, wie geht es jetzt in den nächsten Wochen, nicht mit den Grenzkontrollen, sondern mit dem Infektionsgeschehen. Und wenn es so günstig bleibt oder noch günstiger wird,
dann bauen Sie die Anlagen erst ab.
Dann beenden wir am 15. Juni die Grenzkontrollen, dann gibt es wieder freien Reiseverkehr.
Jetzt habe ich es verstanden.
Das ist eine logische Vorgangsweise.
Es ist eigentlich eine psychologische Grenze, die Sie da mit diesen Stichproben haben, weil Sie wissen wahrscheinlich selber, Stichproben werden mich wahrscheinlich...
Ja, schon. Ach doch. Gut. Trauen Sie unseren Polizeibeamten zu, wie sie ihr Handwerk ausüben. Mit Fingerspitzengefühl, aber durchaus mit einem Näschen. Wo müssen Sie hinschauen?
Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Und dann bleiben also diese Grenzen quasi, das ist eine Prophylaxe. Die bleiben da und wenn es schief geht, machen Sie einfach wieder ein bisschen mehr zu. So habe ich es jetzt verstanden.
Wenn das Infektionsgeschehen uns entgleitet,
haben Sie denn dafür eine Zahl? Also in Deutschland gibt es ja diesen ganz tollen Wert, also 50 pro 100.000 Einwohner.
Habe ich die gleiche Zahl auch für den grenznahen Raum.
Das heißt also
50 pro 100.000 in 7 Tagen. Wenn sowas auftreten sollte im grenznahen Raum, dann müssen wir natürlich mit unseren Nachbarn reden. Jetzt darf ich noch mal sagen, Frau Maischberger, nicht, dass wir so tun, als säßen wir auf einer Insel in der Bundesrepublik Deutschland. Das will ich auch dem Herrn Richling noch mal sagen. Das, was er gegenüber Deutschland gesagt hat, müsste er genauso gegenüber Frankreich, Österreich und der Schweiz sagen. Dann sind wir uns ja einig. Ja. Und in diesem Fall jetzt mit den Grenzen handeln wir vollkommen übereinstimmend mit unseren Nachbarregierungen.
Nur die Italiener hätten es natürlich gerne gehabt, dass wir früher zu ihnen kommen, so wie die Österreicher, die jetzt sagen...
Aber wir haben keine unmittelbare Grenze zu Italien.
Aber
das müssen die Österreicher und die Schweizer machen.
Das ist wahr, aber...
Und die Franzosen haben
ab
auch...
Ab wann können denn die deutschen Urlauber zum Beispiel damit rechnen? Sie haben ja einen Tourismusbeauftragten bei sich im Ministerium, der sagt, also der Sommerurlaub auf Mallorca, den würde er noch nicht abschreiben. Aber richtig buchen kann man ihn auch noch nicht, ne?
Ja, wir würden ja auch noch gerne mehr Gewissheit haben, aber wir können halt nicht abschätzen, wie sich das Virus in den nächsten Wochen entwickelt, verhält, wie sich die Bevölkerung verhält, wie die Disziplin ist. Aber ich bin zuversichtlich, das ist jetzt noch keine Zusage, dass wir den 15.06. bei gutem weiteren Infektionsgeschehen die Grenzkontrollen, die jetzt noch zwischen uns und unseren Nachbarn bestehen, beenden können. Mhm. Das heißt, es ist dann wieder freier Reiseverkehr.
Ohne
mein Kollege Heiko Maas wird sicher dann auch die Reisewarnungen differenzieren mit Reisehinweisen, mit Reisetipps. Da wird man vielleicht eine Reise in die Vereinigten Staaten anders beurteilen müssen als eine Reise nach Kärnten.
Oder nach Italien dann.
Ja, und sagen trotzdem, Sie, das möchte ich auch noch sagen, das hat die Kanzlerin heute auch dem Parlament mitgeteilt, werden wir dann in diesen Urlaubsgebieten die Vorsicht walten lassen müssen mit Hygiene, mit Abstand, mit Mundschutz.
Hygiene und Ballermann passt nicht zusammen, das sind wir uns
einig.
Sagen Sie, Herr Seehofer, wie wohl ist Ihnen persönlich dabei? Weil Sie gehörten ja zu denen, die gesagt haben, wenn man es mit so einem Virus zu tun hat, dann ist doch die Strategie, es auszuhungern, eigentlich die einzige, die man wirklich verfolgen sollte. Es gibt ja welche, die sagen, ein bisschen leichter. Sie waren immer auf der harten Seite. Jetzt sehen Sie, die Restaurants öffnen wieder. Jetzt sehen Sie, die Leute gehen auf die Straße. Herr Wickert hat von Hamburg erzählt. Jetzt sind die Grenzen wieder durchlässiger. Ist Ihnen persönlich wohl dabei? Hätten Sie es gerne noch ein bisschen länger gehabt, strikt?
Nein, das war jetzt schon eine verhältnismäßig lange Zeit mit starken Einschränkungen.
8 Wochen.
Kann man wirklich nicht bestreiten. Die Bevölkerung hat sich sehr, sehr gut verhalten. Vergessen wir nicht das Osterfest, das wir in einer Art und Weise gefeiert haben wie noch nie zuvor. Trotzdem haben alle, einschließlich der Kirchen- und Religionsgemeinschaften, an einem Strang gezogen. Und bei den Kirchen haben wir ja dann nach Ostern das auch durch ein Konzept, das wir entwickelt haben, im Innenministerium gelockert. Und es wird sehr verantwortlich wahrgenommen. Mhm. Und deshalb ist es mir eine Bange jetzt bei dieser Sache, weil überall dort, wo wir lockern, die Menschen, erstens die Veranstalter, die Betriebsinhaber, aber auch die Besucher sehr, sehr verantwortlich damit umgehen. Mhm. Und dass da mal der eine oder andere Fall daneben geht, das gehört auch dazu. Wir sind ja nicht alle ganz perfekt.
Nee, aber Sie sind einer, der weiß, was es heißt, gegen ein Virus zu kämpfen. Sie haben diese Viruserkrankung vor etlichen Jahren, kann man sagen, knapp überlebt. Was war es für ein Virus eigentlich? Ich habe immer gelesen,
Grippe. Es war eine virale, also durch einen Virus ausgelöste Herzmuskelentzündung, die ich lange Zeit nicht ernst genommen habe. Da war ich Anfang der 50er Jahre, da meint man, man kann die Welt aus den Angeln heben. Und dann legt das Virus einen flach. Man ist total hilflos. Und ich musste dann ins Krankenhaus, etliche Wochen. Und dann habe ich ein Jahr an diesem Problem laboriert.
Wie lange waren Sie auf der Intensivstation?
3 Wochen.
3 Wochen?
Ja. Ja, ich hatte eine Ejection Fraction, nennt man das, eine Herzpumpleistung von 7%, eine ganz flache Linie. Und ich kann mich gut in die Situation von Erkrankten heute versetzen. Sie haben ja keine andere Chance als die, dass Ihr Körper mit dieser Situation fertig wird.
Weil es kein Medikament gab.
Natürlich kann man entwässert werden, weil sich Wasser bildet im Körper, wenn das Herz nicht so funktioniert. Man kann Fiebersenkung machen, das kann man alles. Aber die originäre Ursachenbekämpfung ist im Regelfall nicht möglich, so wie jetzt auch beim Covid-19. Und ich war ja auch ohnmächtig. Nicht im körperlichen Sinne, sondern ich war der Situation ohnmächtig ausgesetzt und musste darauf hoffen, das haben mir die Ärzte gesagt, dass mein Körper damit fertig wird, der Organismus damit fertig wird. Und die schönste Aussage der Mediziner war, wenn ich sie gefragt habe, warum läuft es bei mir so und andere brauchen eine Transplantation, andere sterben, andere haben Folgeschäden, dann war die Antwort, und die kriegen Sie heute auch noch sehr häufig, Sie wissen gar nicht, was wir noch alles nicht wissen. Und das ist auch ein Erkenntnisprozess, den wir gerade durchlaufen.
Erklärt das ein bisschen, warum Sie eher auf der Linie sind, lieber richtig mit dem Hammer draufhauen und kein Risiko eingehen?
Ja, Hammer draufhauen ist ein sehr bayerischer Ausdruck, aber ich bin dafür strenge. Ich bin bei einem so gefährlichen Virus für eine Kompromisslosigkeit bei der Bekämpfung. Mhm.
Sie sind weniger streng mit der Kanzlerin in letzter Zeit. Ich habe mich wirklich sehr gewundert, dass Sie gesagt haben, wir können froh sein, dass wir in dieser Situation eine solche Kanzlerin an der Spitze unseres Landes haben, weil ich mich an den Horst Seehofer erinnere, der von Angela Merkel nicht viel gehalten hat und der sie ziemlich in Frage gestellt hat, der von Herrschaft des Unrechts geredet hat. Hat sie sich geändert oder haben Sie einen besseren Blick auf die Kanzlerin?
Wahrscheinlich habe ich mich verbessert, aber ich wundere mich immer, man kann doch in der Politik Diskussionen haben und muss deshalb nicht ein Leben lang im Streit leben, sondern wir sind jetzt in einer gemeinsamen Regierung. Ich habe als Ministerpräsident 10 Jahre mit ihr zusammengearbeitet. Im Grunde sind wir seit Helmut Kohls Zeiten beieinander. Wir hatten manche harte Diskussionen. Man kann auch mit der Kanzlerin solche Diskussionen haben, aber dass sie das jetzt exzellent macht, vor allem, weil sie dafür sorgt, erstens als Naturwissenschaftlerin, dass sie ihr eigenes Wissen einbringt. Mhm. Sie informiert sich ja nochmal sehr, sehr tief parallel zu ihren Ministern. Da brauchen sie mit oberflächlichem Zeug nicht daherkommen. Und zweitens, ihr ist es gelungen, in dieser Krisensituation ihr Kabinett als Team zusammenzuführen und auch weitestgehend mit dem Ministerpräsidenten die Dinge umzusetzen. Und das ist eine große Leistung und die sollte man auch aussprechen.
Absolut. Sie gehen ja so weit, dass Sie sagen, Sie hören Stimmen von anderen, die sagen, diese Frau sollte nicht solche, sondern also echte Stimmen. Sie sollte eigentlich noch mal antreten. Fänden Sie es denn gut, wenn Angela Merkel noch mal antritt?
Ich verstehe Sie, Frau Maischberger, aber ich werde jetzt dazu gar nichts sagen.
Aber Sie haben schon zweimal was dazu gesagt.
Nein, das wird immer.
Ich kann nicht bestreiten, dass ich diesen Gedanken, sie solle noch mal antreten, in letzter Zeit öfters gehört haben, aus der Bevölkerung, höre ich oft. Sie macht das doch so toll, wieso sollte es? Also Ihr Gedanke ist es nicht.
Ich bin von einem Kollegen von Ihnen gefragt worden. Es waren zwei. Ich habe dann gesagt, ich kann nicht bestreiten, dass ich das öfters höre in letzter Zeit.
Ich habe aber gefragt, ob Sie es gut finden.
Aber nein, Frau Maischberger, wir müssen richtig zitieren. Dann hatte ich noch einen zweiten Satz. Jetzt habe ich gesagt, kommt es aber darauf an, dass wir die Krise in den Griff bekommen und dann reden wir Ende des Jahres wieder darüber. Der zweite Satz wird einfach unter den Tisch gekehrt und deshalb gilt jetzt bei Ihnen der zweite Satz.
Wir reden Ende des Jahres dann auch darüber, ob sie besser ist als Markus Söder im Kanzleramt, obwohl endlich mal ein Bayer die Chance hätte nach den Umfragewerten.
Ja, Sie wissen, dass wir auch ein paar Scharmützel hatten.
Sie haben ihn als charakterlich ungeeignet für Führungsämter bezeichnet.
Neandertal, das liegt doch ganze Menschheitszeitalter zurück. Ja, der macht jetzt seine Sache gut. Das kann man doch nicht bestreiten. Und wenn er sie nicht gut macht, würde ich es auch sagen. Gut. Er macht sie gut. Muss man denn immer, wenn man einmal eine Diskussion hatte, die Diskussion endlos fortführen? Wir hatten die Diskussion, im Moment läuft es fabelhaft und darüber freue ich mich. Das heißt aber nicht, dass es nicht in 2 Wochen eine Diskussion geben kann.
Okay. Aber wäre es denn das erste Mal die Chance, dass ein Bayer ins Kanzleramt kommt, real?
Ende des Jahres.
Und ist der Korrespondent noch so fleißig? Gibt es etwas Positives, von dem Sie glauben, dass diese Krise uns am Ende lehren wird? Etwas, worin wir nachher besser sind als vorher?
Also ich will jetzt nicht diese allgemeinen Begriffe, der menschliche Zusammenhalt ist enger geworden und so weiter, strapazieren. Ich hoffe darauf, dass dieses Klima zwischen Parteien, die im Wettbewerb stehen, aber in einer schwierigen Zeit sich ihrer gemeinsamen Verantwortung bewusst sind, dass dieses Klima bei allem Wettbewerb erhalten bleibt.
Das wünschen wir Ihnen. Danken für die Einblicke heute, wünschen eine gute Hand bei den nächsten Schritten an der Grenze und auch im Inneren und sagen vielen Dank, Horst Seehofer. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön. Ich muss jetzt darüber. Auf Wiedersehen. Ich darf Ihnen leider auch nicht die Hand geben. Das ist jetzt irgendwie seuchenrechtlich ungünstig.
Sie gehen her. Ja, ich nehme Sie.
Herr Wickert,
Ich wollte einen kurzen Entschuldigung, kommen Sie gleich dran. Ich muss Herrn Seehofer, auch wenn er schon weg ist, widersprechen.
Nein, Sie
ich
dürfen
das
nicht.
Ich habe das Interview gesehen. Doch.
Ist ein fairer, hat, ein fairer Wettbewerb
Frage,
hier.
Sie, ja, ja. Er ist die ja nicht Frage mehr da. War an ihn, warum sollte Frau Merkel nicht noch mal Kanzlerin werden? Und da hat er gesagt, er kann die Frage nicht beantworten, wörtlich. Aber ich stelle mir die Frage auch sehr oft. Das war seine wörtliche
Faktencheck. Faktencheck. Und wir haben eine gute Regel hier, dass wir über den, der das Studio verlässt, nicht reden. Aber über das, was er gesagt hat, können wir reden, nämlich über die Grenzöffnung als erstes. Ulrich Wickert, gerade zu Frankreich. Da waren die Maßnahmen sehr hart. Da waren aber auch die Infektionsraten sehr hart. Macron hat von Krieg gesprochen. Haben Sie denn das Gefühl, dass er diesen Krieg gewonnen hätte eigentlich jetzt?
Also wir dürfen die französische Wortwahl nicht mit einer deutschen Wortwahl vergleichen. Der Begriff Krieg war natürlich gemeint, wir müssen jetzt alle zusammenstehen. Und in Frankreich ist der Bezug zu Krieg, zum Militär und all diesen Dingen etwas ganz anderes als bei uns.
Als bei uns, okay.
So, und den Krieg wird er nicht gewinnen, weil er nicht die Zustimmungswerte bekommt, die unsere Kanzlerin zum Beispiel bekommt.
Okay.
Das liegt aber daran, dass er sowieso gestartet ist, sehr niedrig. Und das Problem in Frankreich ein bürokratisches Problem ist. Also die Gesundheitsämter in Frankreich haben überhaupt nicht funktioniert. Die Vorsorge hat überhaupt nicht funktioniert. Das Beschaffen von Masken hat überhaupt nicht funktioniert. Man hat das gesamte Gesundheitssystem ja gesehen, dass man dann zum Beispiel aus Krankenhäusern im Nordosten, im Elsass, Kranke zu einem Krankenhaus bringen wollte, was dann der verboten wurde dort, und dann mussten die wieder zurückfahren. Ach, rein bürokratisches Zeug. Also absolut schrecklich.
Also Sie wären lieber in Deutschland krank geworden als in Frankreich.
Aber absolut. Aber man darf eins nicht vergessen, das ist das grundsätzliche Problem in Frankreich. Frankreich ist ein zentralistisches Land. Es wird alles von Paris aus entschieden. Und die mussten jetzt zum ersten Mal über ihren Schatten springen, und das ist der französischen Regierung und dem Präsidenten wahnsinnig schwer gefallen, plötzlich in die Regionen Macht abzugeben. Sie haben jetzt Frankreich geteilt in einen roten Bereich und einen blauen Bereich. Und im blauen Bereich dürfen Bürgermeister und Präfekten jetzt entscheiden, ob man an den Strand gehen darf oder nicht.
Das heißt, sie haben Macht abgegeben in die Regionen.
Was für die Franzosen in Paris absolut schrecklich ist.
Aber die interessante Frage ist, es ist eine weltweite Pandemie. Zeigt es also nicht so sehr, wie ein Land damit umgeht? Also wie gut ist ein Führer wie Macron oder wie Putin oder wie Boris Johnson oder Trump? Sondern zeigt es vor allem, wie gut ist unser Gesundheitssystem damit?
Viele Dinge. Das Gesundheitssystem ist sicherlich ein ganz wesentliches Element. Mhm. Und unser Gesundheitssystem hat Gott sei Dank diese Dinge nicht gemacht, die ihnen empfohlen worden sind, noch vor kurzer Zeit von der Bertelsmann Stiftung, die sagt, 30% der Krankenhäuser können wir einsparen. Und plötzlich haben wir Gott sei Dank diese Krankenhäuser. Das ist das eine. Zum Zweiten konnten wir sehr viel mehr testen, als es die Franzosen konnten. Wenn ich vorhin gesagt habe, wir hätten die Grenzen natürlich vorher zumachen müssen, dann hätten wir das ganze Problem, das aus den Skigebieten gekommen ist, wahrscheinlich gar nicht gehabt. Und das ist bei uns ja so gewesen, dass plötzlich Anfang März es unglaublich hochsteigt, weil die Leute daher gekommen sind.
Und dann sind sie in den Karneval gegangen und dann hatten wir
unsere Gäste. Wenn wir jetzt nochmal zu der Grenzöffnung kommen, wir sagen, wir machen die Grenzen auf. Aber die Franzosen haben ja noch ganz strenge Maßgaben, nämlich man darf in Frankreich nicht weiter als 100 Kilometer von seinem Wohnort fahren. Also Sie fahren jetzt von Deutschland nach Frankreich rein, dann kommt schon sofort der französische Polizist, was wollen Sie hier? Wo wollen
das heißt,
Sie hinfahren?
Wir werden die Unterschiede noch eine Weile haben. Und die Frage tatsächlich, was funktioniert, Frau Heinemann, welche epidemiologischen Maßnahmen sind erfolgreich und welche sind es nicht? Was lernen wir denn eigentlich Stand heute darüber? Ist es eine Frage, welchem Virologen man zuhört? Die Schweden haben einen anderen als die Deutschen. Dann kommen wir wieder zum RKI. Oder was eigentlich macht den Erfolg oder den Misserfolg in dieser Pandemie aus?
Also wir haben ja viele verschiedene Länder mit vielen verschiedenen Strategien gesehen. Länder, die zum Beispiel in Wuhan einfach mal komplett dicht gemacht haben, die Stadt eingekesselt haben und damit sehr gut gefahren sind. Dann gab es Länder, die waren lockerer. Es gab uns, wir hatten ja einen relativen, vergleichsweise harmlosen Shutdown auch. Wir konnten immer raus, wir konnten Sport machen. Wir mussten nicht irgendwie einen Bon vorzeigen, wie das wohl in Paris auch war, ob man jetzt irgendwie, oder in Barcelona, ob man jetzt das Paket Zucker gerade gekauft hat oder irgendwann sonst. Ich glaube, das hängt ganz, ganz maßgeblich. Man kann nicht sagen, diese Strategie ist richtig für ein Land. Man hat in Südkorea gesehen, dass die Leute dort, weil sie vielleicht MERS schon kannten, weil sie Vogelgrippe kannten, weil sie das erste SARS schon kannten, waren sie an Masken gewöhnt und haben ganz natürlich diesen allgemeinen Schutz
immer schon gemacht.
Also sie wussten, da kommt was an, und sie wussten, diese Maske schützt mich jetzt vielleicht nicht, aber wenn alle sie tragen, dann schützen wir uns alle gegenseitig. Die haben das gemacht, und zwar sehr, sehr erfolgreich. Dann sehen wir dieses Land, Schweden wird ja immer als das große Vorbild gesehen. Mhm. Schweden so locker, warum können wir das nicht so machen wie Schweden? Wenn man sich die Zahlen aber genau anguckt, auf die Bevölkerung gerechnet, dann hat Schweden unglaublich viele Todeszahlen. 4-mal so viel wie Deutschland. Das ist enorm. Und natürlich haben sie auf die Leute vertraut, aber es war auch nicht so, dass da jeder sich einfach frei bewegen konnte, Party machen konnte. Alles. Nee, die Leute waren auch angehalten, benehmt euch vernünftig. Ob das jetzt in Deutschland funktioniert hätte, wenn Frau Merkel sich hingestellt hätte und gesagt hätte, Leute, da kommt was, benehmt euch.
Wer weiß.
Zieht mal Mundschutz auf.
Wir haben's nicht.
Das ist echt gut, wenn ihr das macht. Man weiß es nicht. Ich glaube, jede Regierung muss mit ihrer Bevölkerung, mit der Geschichte, die das Land hat, mit der Pandemiegeschichte, hatten wir schon mal irgendwelche Ausbrüche, muss damit agieren. Und deswegen hat ja auch die Bundesregierung ziemlich früh, nicht nur, und das ist ja auch ein Vorwurf, der bei Ihnen vorhin mitklang, die Virologen, die macht
ja
Virologen.
Ja, genau, aber das hat ja Horst Seehofer gerade gesagt. Also innerhalb der Regierungsberatungen hat der eine Virologe an einem Tag dieses und am nächsten, das ist ja genau das, was er richtig
kritisiert. Ja, worauf ich hinaus will, ist, schon 2 Wochen nach den Beschränkungen wurde von der Leopoldina, also der Nationalen Akademie der Wissenschaften, das sind ganz viele verschiedene Wissenschaftler, das sind nicht Virologen oder Mediziner, da sind auch Kulturwissenschaftler mit drin, da sind Politikwissenschaftler mit drin, die haben den ersten Bericht vorgelegt und haben gesagt, okay, so könnte es weitergehen. Es gibt mittlerweile 3 Berichte von der Leopoldina. Es gibt von der Max-Planck-Gesellschaft einen Bericht. Die haben auch gesagt, es könnte so weitergehen. Die Helmholtz-Forscher haben gesagt, wie es weitergehen könnte. Es sind wahnsinnig viele Wissenschaftler aus unterschiedlichsten Disziplinen gefragt worden. Und alles fokussiert sich jetzt auf Professor Drosten. Der ist jetzt der Buhmann, der uns sozusagen...
Oder Herr Wieler.
Herr Wieler auch. Und das zum RKI habe ich auch meine Meinung, aber...
Sie parodieren ja den Chef des Robert-Koch-Instituts, Herrn Wieler, in Ihrer Sendung. Sie kritisieren ihn damit auch. Was haben Sie? Was stört Sie?
Es stört mich einerseits, dass er auf der einen Seite, wie ja bekannt, das ist ja nicht von mir erfunden oder keine satirische Überzeichnung, im Januar sagt, die Maskenpflicht und ist nicht nötig oder Masken sind nicht nötig. Im Februar sagt er, es ist nur eine Schönheitsfrage. Im Anfang April sagt er, das hilft nur den Infizierten und so weiter. Die Übertragungswege sind im Januar durch Husten und Schnupfen. Im Februar können sie in der Luft, die Viren bleiben 5 Stunden lang. Im April sind denn die Viren auch 5 Tage auf den haptisch noch haltbar und so weiter. Das heißt, es ist immer was anderes und er widerspricht sich pausenlos. Das ist das eine. Das zweite ist, dass er natürlich in 2,5 Stunden jeden Tag Pressekonferenz die Leute wirklich paralysiert. Warum? Wenn ein Wissenschaftler, sich hinsetzt und fast jeden einzelnen Infizierten persönlich vorstellen, nämlich wörtlich in der ersten Woche der Beschränkungen sagt, ich zitiere wirklich wörtlich, in Esslingen waren es gestern 14 Infizierte und heute sind es 15. Das sind 8,73% mehr. Und in Albstadt, das ist ein kleiner Ort im Schwarzwald. So, das hat er wörtlich getan. Und das hysterisiert die Leute. Ja, und er ist nicht, wir wissen, ich habe gerade wieder auf der Herfahrt einen Bericht gelesen, er ist, das kritisiere nicht nur ich, sondern viele andere auch. Also da ist sehr viel Windigkeit
Windigkeit? Oder?
Ja, in seiner
Also Sie gestehen ihm nicht zu, dass er dazu lernt über ein, also das wäre die Frage, die
ja, liebe, Seehofer ist, in das den wollte ich auch sagen,
hat. Auch Wissenschaftler können dazu
was
lernen.
Was mich stört, ist dauernd das Wort könnte, hätte, sollte.
Okay. Aber es ist
ich meine,
ein
damit
Virus
einen Lockdown zu machen, aufgrund von Möglichkeiten.
Wir kannten dieses Virus nicht.
Nein, aber wir kennen vieles nicht.
Ja, ich will und deswegen müssen wir doch in dieser Situation einfach uns darauf einrichten und wir müssen lernen.
Dieser Mann ist einer von ganz vielen.
Aber er setzt sich jeden Tag ins Fernsehstudio.
Ja, Moment.
Das stimmt doch gar nicht.
Erstmal, er hat nicht gesagt, sondern das Fernsehen hat
jeden Tag. Er sitzt doch gar nicht jeden Tag im Fernsehen. Ja,
jetzt nicht mehr, aber die ersten Wochen hier wohl.
Das war ja bei denen
sozusagen. Man kann es so.
Also das war in NTV und N24.
Die haben das übertragen.
Also es war nicht im Fernsehstudio, Herr Richling, sondern er hatte im Robert-Koch-Institut eine tägliche Pressekonferenz.
Pressekonferenz, die übertragen wurde, na gut von mir. Das ist
er kommt nicht in Fernsehstudios.
Ja, also das nur dazu. Das ist aber jetzt
formuliert. Aber also ich möchte trotzdem beim Argument bleiben.
Er war das Argument im Fernsehen ist, jeden Tag zweieinhalb Wochen.
Frau Heinemann, das Argument ist ja, die Kommunikation hat viele verwirkt. Hat Herr Richling da einen Punkt?
Ja. Herr Richling, wir sind einer Meinung.
Ach, vielen Dank.
Hat er keinen Punkt?
Ich glaube, wenn er behauptet, dass Herr Wieler mal linksrum, mal rechtsrum und die Virologen mal so, dann ist das, glaube ich, ein Vorwurf, der nicht unbedingt gerechtfertigt ist, weil dazu gelernt wurde. Mhm. Und weil ich finde es auch durchaus legitim, dass das RKI jeden Tag informiert, die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen, um solche Umschwünge auch zu erklären.
Ja.
Und da kommt aber eins dazu.
Aber doch nicht, indem ich jeden einzelnen Infizierten persönlich vorstelle.
Nein,
da haben Sie völlig
nicht.
Recht. Aber
das ist natürlich
aber Blödsinn, zum Beispiel, aber ich finde eins interessant. Es gab immer neue Maßstäbe. Diese Maßstäbe, ich habe wirklich mal einen großen Artikel dann in der FAZ oder in der Zeit irgendwo gelesen, wo erklärt wurde, warum jetzt dieser Maßstab wichtig ist und dann dieser Maßstab. Sie wissen das. Ich als Laie habe natürlich überhaupt keine Ahnung. Und deswegen ist es auch eine Aufgabe der Presse, viel mehr zu erklären, warum jetzt mal die Fallzahlen wichtig ist, weil jetzt warum R wichtig ist, jetzt warum ich weiß nicht was wichtig ist, damit wir kapieren und nicht da dumm dastehen, wie Sie es ja kritisieren, sondern wir müssen kapieren, welche Maßstäbe jetzt warum wichtig sind. Also ich finde das ja absolut spannend, was jetzt gemacht wird, dass man sagt, in jedem Landkreis diese 50-Personen-Regelung, verstehe ich. Aber
das ist toll, weil ich hätte nämlich bei Frau Heinemann eine Nachfrage zu dieser Regelung. Es heißt, die Landkreise sind jetzt quasi zuständig für so eine Art Frühwarnsystem, die Notbremse. 50 Neuinfizierte innerhalb von 7 Tagen auf 100.000 gerechnet. Es gibt diese Karte beim Robert-Koch-Institut, kann man sie auf der Homepage sehen. Hier haben wir sie mal dran, das ist der Stand sozusagen im Moment. Es gibt 2 Landkreise, bei denen diese Infektionszahlen drüber sind. Einer, der hat diese Fleischindustrie und da ist es eben in diesen großen Betrieben. Wie sicher fühlen Sie sich mit der Notbremse, die ja dann heißt, sollten da mehr rote Flecken entstehen, dann wird reagiert?
Also ich finde die gut. Ich finde es sehr gut, dass in den Regionen genau geschaut wird. Weil jetzt beim Beispiel Coesfeld gibt es diesen Fleischhersteller, der ein großes Problem hat. Da gibt es einen Clusterausbruch sozusagen. Mhm. Unglaublich viele Menschen haben dieses Virus. Man weiß gar nicht, wie viele es haben, ohne dass sie es spüren und so weiter und so weiter. Jetzt kann dieser Landkreis, das Gesundheitsamt, kann dort entscheiden, okay, was machen wir? Machen wir jetzt die Schulen dicht? Nee, natürlich nicht, sondern wir machen diesen Fleischhersteller dicht.
Okay.
Wenn wir aber jetzt sagen würden, wir haben einen Landkreis und jetzt entscheidet die Bundesregierung, dann kann sie vielleicht gar nicht so genau eingreifen. Mhm. Wenn wir sehen, es sind einerseits irgendwie in einem anderen Landkreis Ausbrüche nur in Pflegeheimen. Was machen wir? Wir schützen diese Pflegeheime. Gucken, dass da irgendwie nur noch wenige Leute reinkommen oder nicht. Wenn wir sehen, wir haben einen Ausbruch in der Schule, machen wir sicherlich nicht die Pflegeheime dicht, sondern vielleicht eher die Schule. Das ist doch, das finde ich, ist wirklich praktisch, sehr nachvollziehbar. Und der zweite Wert, man muss ja, diese 50 steht da jetzt im Raum, aber wenn man genau das Papier sieht, dann steht da auch drin, dass man die Qualität des Ausbruchs eben genau einschätzen soll. Also man muss gucken, sind es vielleicht 50 Einzelleute in diesem Kreis?
Oder ist es ein Altersheim oder eben ein Fleischbetrieb?
Genau. Ja. Und das ist eben wirklich das, es wird einerseits die Quantität, die 50, das ist eine Richtschnur,
ja.
Und es gibt die Qualität. Und wir sehen ja jetzt auch zum Beispiel die Stadtstaaten, die waren sehr unzufrieden mit der 50. Die haben gesagt, die Zahl ist viel zu hoch. Wir überlasten unsere Krankenhäuser, wenn wir diese 50
Berlin zulassen. Zum Beispiel sagt jetzt 30 und hat unterschiedliche Kriterien. Also Sie würden sagen, wir sind im Moment in einer Phase, wo das Virus halbwegs im Griff ist?
Ich würde sagen, es sieht ganz gut aus. Aber wir werden das natürlich erst in 2 Wochen
bleiben,
sehen.
Glaube ich.
Wenn was?
Herr Richling wird ein Zweifler bleiben und wir anderen leben letztlich damit, unter anderem indem wir unsere Kinder beim Homeschooling unterstützen. Herr Wickert, Sie haben 2 8-Jährige.
Zwillinge, zu Hause, wie funktioniert das bei Ihnen, das Homeschooling? Sind Sie gut, sind Sie schlecht, macht es Spaß, nervt es?
Also die Kinder sind zufrieden mit mir, aber nicht immer. Aber
gut, dass Sie jetzt nicht...
Ich mache ganz systematisch jeden Morgen 3 Stunden Unterricht mit denen, zwar richtig, mit Pause, mit Pausenbrot sogar, damit das System bei denen im Kopf bleibt.
Das ist gut, das ist sehr gut, ja.
Und es funktioniert. Gott sei Dank, es sind Zwillinge, deswegen hat man 2, die sind in der gleichen Klasse, das ist auch angenehm.
Läuft das auch über Apps, Computer, Plattformen?
Es läuft zum größten Teil auch mit Computer und Apps. Und das Interessante ist, dass es manche Apps gibt, die sehr gut sind. Also Zahlenzorro kann ich empfehlen, weil die Kinder mit großer Wonne plötzlich anfangen zu teilen, zu subtrahieren und zu addieren.
Klingt so, als ob sie auch wieder angefangen hätten.
Weil die nämlich da Belohnung bekommen. Also es ist pädagogisch sehr gut gemacht und wenn sie so viele Punkte haben, dann dürfen sie ein Spiel machen. Da sagen die, können wir in der Pause weitermachen.
Ja.
Also es gibt 2 große Themen dabei. Das eine ist die Schulen, darüber möchte ich mit meinem nächsten Gast reden. Das andere ist, dass offensichtlich Corona für viele von uns einen regelrechten Sprung ins digitale Zeitalter bewirkt hat. Die Grünen als Partei haben da eine Premiere für sich reklamieren können. Sie haben als erste Partei einen kompletten Parteitag digital gemacht. Und ja, es hat insgesamt gut geklappt. Im Großen und Ganzen.
Jetzt bin ich irgendwie auch abgeschnitten. Ich muss nur runterrutschen.
Liebe Freundinnen und Freunde, das ist eine besondere...
Die Stummschaltung ist aktiviert. Die Stummschaltung ist aufgehoben.
Thomas, man hört dich leider nicht. Deswegen müsstest du an deinem Mikro etwas verändern.
Du müsstest deine Kamera anstellen, Lothar. Ah, perfekt. Und dein Ton und dann kannst du anfangen. Du hast 3 Minuten.
Hallo? Hallo? Ich sehe mich aber nicht.
Macht's gut. Bis bald.
Einige Fragen heute auch an die grüne Parteichefin Annalena Baerbock. Schön, dass Sie da sind. Dieser digitale Parteitag hat natürlich ein bisschen Material für die vielen Satire-Sendungen hier gegeben. Mussten Sie auch lachen? Bisschen.
Ja, und da braucht man vielleicht gar keine Satire-Sendung mehr. Aber in Zeiten, wo wir, das war ja noch richtig im Shutdown, als wir das gemacht haben, in Zeiten, wo wir in der politischen Diskussion nicht wirklich miteinander zusammenkommen wollten, haben wir gesagt, wir müssen genau, was jetzt hier auch die Vorrednerinnen und Redner gemacht haben, diskutieren. Wir müssen uns austauschen. Wo haben wir Fragezeichen? Wo haben wir Dissens? Und da in den Dialog zu kommen, das war jetzt natürlich ein Best-of der
Mikrofon-Pannen.
Aber es zeigt halt auch, wie wichtig zwischenmenschliche Kontakte sind. Also ein Parteitag mit Fleisch und Blut und Umarmung, das ist schon was anderes.
Aber würden Sie sagen, es gibt ein paar Dinge, die haben wir alle gelernt, also so etwas in Zukunft dann auch eben digital zu machen, ist nicht ganz ausgeschlossen. Wie gut, dass wir es jetzt endlich mal alle ausprobieren.
Ja, weil Demokratie darf gerade in Krisenzeiten nicht zum Erliegen kommen, sondern da ist sie besonders gefragt, da ist die Diskussion besonders gefragt, da ist die Opposition besonders gefragt.
Und alle lernen mal den Umgang mit Online-Tools.
Mit Online-Tools, dass man eine Kamera auf sein Gesicht richtet und nicht möglichst auf den Bauch, vor allem nicht, wenn man zugelegt hat zu Corona-Zeiten. Also ich meine, die Krise hat ja, das ist jetzt keine großartige Neuigkeit, aber ich finde es wichtig. Sie hat die Stärken und Schwächen unserer Gesellschaft wie unter einem Brennglas gezeigt und auch die Schwächen bei Digitalisierung. Nicht nur, dass man die Kamera falsch einrichtet. Herr Wickert hat gerade auf die Apps angesprochen, also unser digitales Lernen zu Hause klappt
semi-gut. Sie haben 2 Kinder, 1 im Kita-Alter, 1 im Grundschulalter.
Genau, und das ist nochmal ein Spagat, der zusätzliche Spagat, wenn man nebenbei im Homeoffice ist, dann hat man nicht 3 Stunden, wo man sich hinsetzen kann und dann das Digitale, wo wir eigentlich gerade sind. Selbst in Potsdam-Innenstadt ist es so, dass wenn die Lehrerinnen, die sich sehr, sehr bemühen, das muss ich mal deutlich auch einen herzlichen Dank sagen, und 5 Schülerinnen kommen zusammen und dauernd spricht die Leitung weg, weil auch in einer Innenstadt das Netz total überlastet ist, da sieht man auch da, wo der Schuh digital in dieser Gesellschaft drückt.
Es drängt es fällt den Familien mit den Kindern, mit Homeschooling, Homeoffice, also all dem, was man zusammen machen muss, wirklich inzwischen die Decke auf den Kopf. Gehören Sie zu den Opfern? Würden Sie das so sehen? Haben Sie es auch manchmal hier stehen?
Mir steht es definitiv hier. Und in den ersten Wochen haben sich, glaube ich, alle bemüht. Wie gesagt, Kita-Erzieherinnen, Lehrerinnen haben wirklich einen Wahnsinnsjob gemacht. Aber mittlerweile sage ich auch klar und deutlich, das kann so nicht weitergehen.
Aber es wird ja so weitergehen.
Frau Baerbock. Also, die Schulen und die Kitas, also alles ist offen, gut, die Veranstaltungen nicht. Das wird noch ein Bereich sein, aber Schulen und Kitas langsam, schrittweise, mal die Klasse, mal die Kinderbetreuung in allen Bundesländern anders. Also die Familien haben sich sehr viel mehr erhofft.
Ja, und diese Gesellschaft macht oder hat aus meiner Sicht einen großen Fehler gemacht. Also ich habe es für absolut richtig gehalten, dass wir so geschlossen in diesen Shutdown reingegangen sind, schnell reingegangen sind, damit wir, auch das wurde ja gerade diskutiert, sehr schnell die Infektionszahlen runterbekommen können, damit wir die Kapazitäten in den Krankenhäusern hochfahren können mit den Intensivbetten. Da wurden Zehntausende von Betten geschaffen. Wo aber nicht genug hingeschaut wurde am Anfang, war die Frage, wo sind die sozialen Härten am allerheftigsten? Und das hat alte Menschen in den Pflegeheimen betroffen, das hat Kinder in Kitas und Schulen betroffen. In den ersten Wochen wurde gar nicht darüber gesprochen. Dann hat man es auch so ein bisschen abgetan. Auch das finde ich dramatisch. Naja, die Kinder und insbesondere die Eltern sollen sich mal nicht so haben. Und erst recht die Frauen, wozu haben sie denn überhaupt Kinder bekommen? Dramatisch. Auch das zeigt den Stellenwert von Familie in unserer Gesellschaft. Und es wurde vollkommen übersehen, was auch die Notlagen von Kindern sind. Kinder brauchen Kinder zum Spielen, zum Lernen. Manche Kinder, da ist die Familie nicht der heimliche, gute Ort, wo man sich geborgen fühlt. Die brauchen Kitas und Schulen, damit mal jemand hinschaut. Gott, warum hat das Kind zum fünften Mal hier so einen blauen Fleck am Hals? Und das war wirklich, wo man einen Fehler gemacht hat, dass man nicht die Voraussetzungen geschaffen hat, wie können Kitas und Schulen wieder geöffnet werden. Und da müssen wir auf Hochdruck jetzt nachlegen, weil es kann nicht sein, dass manche Kinder, Kita-Notbetreuung, 50% der Kinder gar nicht mehr in die Kita kommen. Das geht nicht.
Aber genau so ist es. Die Grünen regieren in 11 Bundesländern mit. Wir haben es jetzt einmal nachgeguckt. In diesen 11 Bundesländern ist es eben auch nicht so, dass die Kinderbetreuung irgendwie so geregelt ist, dass die, die jetzt wieder arbeiten können oder müssen, dann ihre Kinder irgendwo unterbringen können. Also wieso fordern Sie etwas, was Sie dann in Ihren Bundesländern nicht auch durchsetzen? Da gibt es Notbetreuung, ein Tag die Woche, 50%, 30%, manche fangen erst im Juni an, manche erst im August. Also wo Sie mitregieren, könnten Sie es doch umsetzen. Warum tun Sie es nicht?
Wir stellen keine Bildungsminister, das einmal, um das hier klar und deutlich zu machen, weil da liegt die federführende Kompetenz. Auf der Kultusministerkonferenz, wo man den Plan angegangen hat mit den stufenweisen Öffnungen, waren wir als Grüne nicht dabei. Aber natürlich, wir sind in elf Bundesländern an der Regierung. Und ich muss sagen, insgesamt haben wir am Anfang nicht genau genug hingeschaut. Ich habe das in der Rolle meiner Parteivorsitzenden immer wieder auch deutlich gemacht. Und es kommt jetzt darauf an, die Voraussetzungen zu schaffen. Also in Sachsen zum Beispiel geht man sehr weit, regieren wir auch mit, haben Grüne sehr deutlich gemacht, wir müssen gerade im Osten die Kinder in die Kitas bekommen, weil wenn bis zu 90% der Kinder eigentlich regulär in Kitas sind, weil die Frauen alle arbeiten, dann können wir nicht sagen, Hotels, Restaurants machen wieder auf, aber genau, das Kind, das geben wir dann im Biergarten ab. Und was jetzt entscheidend ist, natürlich auch, wo Grüne mitregieren, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Das bedeutet aus meiner Sicht, Tests in die Kitas, in die Schulen zu bekommen. Das, was in der Fußball-Bundesliga, da hat man ja auch Körperkontakt und kleine Kinder natürlich haben die Körperkontakt, dann muss man auch in den Schulen, in den Kitas eben reguläre Tests immer wieder mit anbieten. Wir brauchen Studien, das macht Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann zum Beispiel, hat diese Studienauftrag übergeben.
Was genau will er denn wissen? Ob Kinder ansteckend sind, weniger ansteckend oder ob es Hotspots gibt, was genau?
Wie die Infektionsketten sind, weil auch das ist so ein bisschen, in dem Bereich hat man gesagt, aus dem Bauch heraus, aus der Erfahrung der Grippe, Kinder sind Virenschleudern. Ob sie aber dieses Virus wirklich an Erwachsene weiter übertragen, was das bedeutet, wurde bisher nicht komplett untersucht und jetzt hat Baden-Württemberg eben in der Notbetreuung diese Studienauftrag gegeben. Mitte nächster Woche soll das Ergebnis vorliegen.
Wir sind mal gespannt.
Essentiell, damit wir da auch auf einer vernünftigen Grundlage agieren können.
Eine kurze Zwischenfrage, Frau Heinemann. Was ist der Sachstand? Die Österreicher und die Norweger sagen zum Beispiel, Schulen und Kitas sind keine Hotspots, die können wir öffnen oder gleich offen lassen. Da gab es jetzt in Deutschland eine Studie letzte Woche, wo herausgefunden wurde, also das, was am meisten etwas gebracht hat, waren Kita- und Schulschließungen. Wo ist der Sachstand gerade?
Also die Studie, die Sie erwähnen, die wird auch relativ angegriffen tatsächlich.
Das ist vom Institut für Arbeit und Berufsdinge.
Genau, und das ist so, das ist ein Anliegen tatsächlich, was ich auch habe. Bei diesen ganzen Studien wird oft jemand zitiert, der eine Studie einreicht, der aber gar nicht wirklich der Experte dafür ist. Und das ist jetzt Arbeitsmedizin und so weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, ob da wirklich auch jemand dabei war, der epidemiologisch Ahnung hat oder der auch ein bisschen Ahnung von Virologie hat. Das ist immer so eine Frage der Expertise. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, es gibt einige Studien, die zeigen, dass Kinder tatsächlich nicht die Überträger sind, also dass sie nicht die Ketten starten sozusagen, dass sie es nicht in die Altenheime zu ihren Großeltern schleppen und so weiter. Es zeigt sich aber auch, also was auch bekannt ist, ist, dass Kinder nicht so schwer erkranken, aber sie können auch schwer erkranken. Es ist auch gesichert, dass Kinder genauso viele Viren in ihrem Rachenabstrich haben können wie Erwachsene. Das heißt, dass sie theoretisch eigentlich schon Ketten starten könnten. Mhm. Aber ein ganz großes Problem, Herr Riechling, ja, ist, dass diese Studien alle in den letzten Wochen gemacht wurden. Das heißt, sie wurden alle in einer Lockdown-Situation gemacht. Mhm. Es gab gar nicht diese wirkliche Klassensituation, wo viele Kinder zusammengespielt haben, wo auf den Spielplätzen und so weiter.
Wir halten fest, wir wissen noch nicht genug.
Wir halten fest, wir sind in einer noch nie dagewesenen Lage und okay, das muss genau beobachtet werden.
Klar. Was wir aber schon wissen, Frau Baerbock, ist, dass einfach der Großteil der Arbeit, das ist jetzt schon mal sichtbar, bei den Frauen hängen bleibt. Es gibt also Sozialforscherin Jutta Almedinger zum Beispiel, die sagt, die Gleichstellung der Frau ist um 30 Jahre zurückgeworfen. Das verstehe ich wiederum nicht. Wenn wenige Wochen reichen, um 30 Jahre zurückzuwerfen, dann hat doch schon vorher was nicht gestimmt.
Hat's auch. Da sieht man, wie fragil die Situation von Gleichberechtigung ist. Und man sieht auch, ich meine, wir hatten ja auch von einigen in dieser Gesellschaft dieses, jetzt reicht's aber mit Feminismus und der Genderwahn und was auch immer. Aber diese Situation zeigt, wenn es hart auf hart kommt, dann fährt man ganz, ganz schnell in alte Rollenmuster wieder zurück. Das hat natürlich ganz viele gesellschaftliche Faktoren mit sich. Frauen arbeiten, gerade wenn Kinder klein sind, stärker in Teilzeit als Männer, wenn sowieso das Geld knapp ist. Ja, mhm. Wenn der eine in Kurzarbeit geht, die andere hat sowieso nur eine halbe Stelle und man muss jeden Cent umdrehen, dann ist natürlich klar, dass man sich überlegt, okay, wer bleibt in dieser Situation zu Hause? Und wenn dann die Teilzeitstelle die Frau hat, und das sind die Gründe, die davor lagen, dass auch vorher wir ein Problem hatten, dass vor allen Dingen Frauen prioritär für Kinderbetreuung zuständig sind. Und dass immer noch dieser Rechtfertigungsdruck, ich spüre das an mir selber. Mhm. Ja, und deswegen finde ich auch so wichtig, warum wir Frauen in Führungspositionen brauchen.
Was spüren Sie an sich selber?
Ja, was ist für ein Rechtfertigungsdruck?
Dass Sie jetzt rausgehen und die Kinder sind zu Hause.
Erklären, ja. Man hat Kinder, wir machen jetzt alles per Videokonferenz. Das ist ja auch so eine Diskussion. Ist doch super, können wir jetzt alles super im Homeoffice machen.
Kannst du nebenbei noch kochen.
Die Frauen sollen sich mal, ja, bei uns gibt es fast immer nur Nudeln, das ist auch ein Problem, spricht nicht nur auf die eigene Figur, sondern auch wieder bei Kindern. Ja, was gibt es da eigentlich zu essen? Das sind so Nebeneffekte, was das für Auswirkungen hat. Aber zurück zu dem Punkt. So, und dann haben wir zig Videokonferenzen von 8 bis 19 Uhr. Nach 3 Wochen habe ich dann bei uns auch mal gesagt, Leute, also ich kann jetzt meine 4-Jährige nicht 10 Stunden vor den Fernseher setzen. Ich brauche Zeiten, wo ich mal aktiv mit ihr mich beschäftige. Was verdeutlicht, dass mit dem Homeoffice und Kinderbetreuung, das funktioniert nicht richtig. Und wenn diese Frauen fehlen, das wurde ja auch von einigen Führungsfrauen angesprochen, wenn die plötzlich in Telefonkonferenzen nicht mehr sind, dann haben wir so Ergebnisse wie eine Studie, wo fast nur Männer drin sind und die Frage von Kinderbetreuung und der Rolle von Frau kommt überhaupt nicht vor. Und
das heißt also, kurz gefragt, wenn es das Recht zum Homeoffice gäbe, sind Sie nicht so richtig begeistert?
Das sind ja auch Dinge, die man lernt. Also ich finde das interessant, das finde ich auch interessant, was Frau Heinemann gesagt hat. Als wenn wir jetzt schon vorher, bevor wir eine Epidemie hatten, die wir noch nie erahnt haben, jedenfalls in unserem Land noch nicht, und jetzt wissen wir schon alle Antworten, obwohl wir es noch nie erlebt haben. Das mit dem Homeoffice ist total interessant. Wir waren als Partei immer eine Partei, die gesagt hat, wir müssen Homeoffice viel einfacher ermöglichen, gerade um diese Flexibilität. Um 16 Uhr holt man eigentlich Kinder von der Schule ab. Dann wäre es ja super, wenn man in der Zeit vielleicht nicht arbeitet und dann um 20 Uhr aus dem Homeoffice seine Arbeit noch erledigen kann. Jetzt stellt man fest, wenn man einfach sagt, okay, Homeoffice für alle, was bedeutet das? Frauen bleiben zu Hause, arbeiten nicht mehr, sind nicht in den entscheidenden Konferenzen dabei. Und das zu lernen, dass wir in der Krise auch Dinge lernen und sagen, okay, für danach merken wir uns das und führen sozusagen rote Linien ein, damit wir nicht abrutschen, das finde ich total wichtig. Das ist auch die Chance, in dieser wahnsinnig schwierigen Situation zu lernen.
Ich bin gespannt, was die Wirtschaft lernt. Es geht ja jetzt um die Frage, wie schiebt man wieder alles an? Das ist ja das zweite große Thema für uns jetzt. Und es gibt jetzt schon sehr viele Stimmen. Der BDI zum Beispiel hat gesagt, die Zwischenziele 2030 müssen wegen der veränderten Situation dringend auf dem Prüfstand. Und hier haben wir einen, der heißt Stefan Wolf. Er ist Chef des Automobilzulieferers Erling Klinger. Der sagt, der Klimaschutz, der muss erst einmal in den Hintergrund treten. Für mich ist das Thema Nummer 1, die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen. Davon leben wir alle. Haben Sie das Gefühl, es gibt jetzt eben die Existenz von Menschen, 10 Millionen Kurzarbeiter, -6% Bruttoinlandsprodukt, all das, was da kommt, das geht jetzt erstmal vor und für Klimaschutz haben wir jetzt mal gerade keine Zeit.
Das wäre fatal. Ich meine, in dieser Notsituation müssen wir im Hier und Heute handeln. Da können wir nicht sagen, in 2 Jahren würden wir dann mal dies oder jenes tun. Sie haben die Kurzarbeiter angesprochen. Wir haben Solo-Selbstständige, die vollkommen gar nichts mehr haben, überhaupt nicht abgesichert sind. Da müssen wir in diesem Moment natürlich helfen. Klar. Wir müssen Konjunktur ankurbeln. Wir haben zum Beispiel als Grüne Kauf-vor-Ort-Gutscheine vorgeschlagen. Konsumgutscheine ist jetzt auch nichts, was wir bisher in unserem Programm haben, weil wir verhindern müssen, dass wir in eine richtig harte Wirtschaftskrise reinrutschen. Aber was wir auch verhindern müssen, ist, dass wir jetzt kurzfristig Dinge abfedern, die uns dann in 5 Jahren, in 10 Jahren auf die Füße fallen. Und so sehr, wie wir jetzt verhindern müssen, in eine Wirtschaftskrise reinzurutschen, müssen wir auch verhindern, dass wir die Milliarden, die wir jetzt in die Hand nehmen, uns in die nächste Krise führen, nämlich in die Klimakrise. Und auch hier gibt es eine Chance. Wenn wir jetzt die Milliarden, die investiert werden, klimaneutral ausrichten, dann machen wir die Jobs auch zukunftsfähig, gerade die Automobilbranche.
Ja, gerade die Automobilbranche. Sie haben ja den Ministerpräsidenten Kretschmann. Der möchte diese 3.000 Euro Kaufprämie bitte eben nicht nur für ökologisch sinnvolle Autos, sondern auch eben für Benziner und Diesel ausgeben. Das ist doch völlig kontraproduktiv und nicht grün, oder?
Die haben eine Staffelung beschlossen, also Elektroautos mehr und Benziner dann 3.000 Euro.
Aber auch konsequent?
Ich halte das für nicht richtig. Wir haben hier offensichtlich unterschiedliche Meinungen, der Ministerpräsident, Herr Kretschmann und ich, weil wir haben schon bei der letzten Abwrackprämie ja gesehen, dass sie ökologisch damals überhaupt nicht, da hat man gar nicht differenziert, aber auch ökonomisch nicht wirklich geholfen hat, weil dann wurden in dem Jahr Autos gekauft, aber die wurden im nächsten Jahr nicht gekauft. Und vor allen Dingen die Autos, die wir jetzt auf die Straße bringen, die sollen ja auch in den nächsten 10 Jahren noch fahren. Deswegen aus meiner Sicht, um wirklich die Arbeitsplätze zu unterstützen und die Firmen, die großen Automobilfirmen, 800.000 Jobs in die Zukunft zu führen, wäre es am sinnvollsten, wir unterstützen die Fabriken bei einer Produktionsumbau auf nachhaltige Mobilität, damit die Arbeitsplätze in Zukunft dann auch noch gesichert
sind. Böse nachgefragt, wenn Sie nicht mal den eigenen Ministerpräsidenten überzeugen können, wie soll das dann für den Rest der Wirtschaft gehen?
Na, die Wirtschaft ist ja kein homogener Block, so wie die Grünen auch kein homogener Block sind, sondern wir haben ja gerade auch in der Wirtschaft genau diese Diskussion, dass große Automobilzulieferer für sich auch sagen, ist es jetzt eigentlich sinnvoll, so eine einmalige Abwrackprämie zu zahlen? Wir haben ja führende Ökonomen im Land, die sagen, eigentlich ist das die falsche Maßnahme. Das muss man jetzt intensiv diskutieren, auch Zahlen offenlegen. Und ich glaube, der Druck hilft. Wir haben das hier bei den Boni-Zahlungen ja auch gesehen. Da hieß es am Anfang von den großen Automobilkonzernen, never ever, niemals, werden wir auf die Boni verzichten. Jetzt lenkt man schon ein bisschen ein. Und ich glaube, diese sozialen und ökologischen Kriterien, die sind wirklich entscheidend für die Zukunftssicherung des Industriestandorts Deutschland.
Frau Baerbock, die Umfragewerte der Grünen waren in einer unglaublichen Höhe. Sie sind im Moment weiter unten. Ist das nicht für Sie auch ein Zeichen, dass tatsächlich die Menschen sich gerade wirklich für etwas anderes interessieren als grüne Inhalte? Und die sind nicht der heiße Scheiß, wie es Katrin Göring-Eckardt mal gesagt hat.
Ja, das hat sie der Lage gesagt, als wir bei 8,4% standen. Aber ja, die Umfragewerte sind bei uns runtergegangen. Die CDU hat wahnsinnig zugelegt. Weil in so einer Krisensituation, glaube ich, sehr, sehr viele sagen, in so einem Moment jetzt die Regierung auszuwechseln, das wäre wirklich fatal. Wir haben jetzt auch keine Wahl, die ansteht. Aber ich finde es in solchen Momenten wichtig, als demokratische Parteien gemeinsam dafür zu sorgen, dass wir eine Krise meistern und da, wo es falsch läuft, aus meiner Sicht, Kinderbetreuung hatten wir, Autoprämie hatten wir, zu sagen, nee, das sehen wir anders. Und da, wo aber Maßnahmen aus meiner Sicht richtig sind, das auch zu unterstützen. Auch da kann es was Positives sein, dass man politisch zusammenarbeitet, um Dinge wirklich voranzubringen. Und wenn die Umfragen dann mal runtergehen, das haben wir immer wieder erlebt, es geht auf und ab. Und wenn man sich davon beeinflussen lassen würde, dann wäre man meiner Meinung nach mehr ein Fähnchen im Winde, als eine klare Haltung zu vertreten.
Wir gucken, woher der Wind in nächster Zeit weht. Bedanken uns sehr für den Besuch heute. Annalena Baerbock war zu Gast. Herzlichen Dank. Vielen Dank meinen großartigen Kommentatoren Ulrich Wickert, Pierre Heinemann und Matthias Richning. Wir sind am Ende dieser Sendung. Es folgt jetzt hier das Nachtmagazin mit Susanne Stichler und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wiedersehen.